Es begrüßt Sie Michael Wielert und ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten zur Katechismus-Sendung, Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüß Sie Gott.
Letzte Woche haben wir den Abschluss gemacht, und zwar zur Krankensalbung. Und somit heißt das, beginnen wir heute in der Katechismus-Sendung mit einem neuen Kapitel, die Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft. Erstmal, das ist eine interessante Überschrift, über die man vermutlich schon eine ganze Sendung machen könnte, Herr Dekan.
Ja, Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft, da ist natürlich gemeint das Sakrament der Priesterweihe und das Sakrament der Ehe. Zwei Sakramente, die für andere in besonderer Weise da sind.
Und da hören wir jetzt hinein in den Katechismus. Wir beginnen gleich mit der Nummer 1533 in diesem dritten Kapitel. Die Taufe, die Firmung und die Eucharistie sind die Sakramente der christlichen Initiation. Sie legen den Grund zur gemeinsamen Berufung aller Jünger Christi. Es ist Berufung zur Heiligkeit und der Auftrag, der Welt die Frohbotschaft zu bringen. Sie verleihen die notwendigen Gnaden, um in diesem Leben auf dem Pilgerweg zur ewigen Heimat, dem Heiligen Geist entsprechend zu leben.
Taufe, Firmung, Eucharistie, Sakramente des Hineingehens in den Glauben, also Initiation, das ist ein bisschen ein kompliziertes Wort. Das kommt aus dem Lateinischen, in ihre hineingehen, also hineingenommen werden, hineingehen, Einführung. Aber Taufe, Firmung und Eucharistie, das ist allen Christen gemeinsam. Das heißt, allen katholischen Christen, müssen wir genauer sagen. Denn das Sakrament der Firmung kennen ja die evangelischen Christen zum Beispiel nicht. Taufe, Firmung, Eucharistie, sie legen den Grund zur gemeinsamen Berufung aller Jünger Christi. Und sie haben den Auftrag, in die Welt die frohe Botschaft hineinzutragen durch ihr Leben, durch ihr Dasein, durch ihr Beispiel, durch ihr gutes Wort. Und sie werden gestärkt für diese Aufgabe durch die Firmung, durch die Eucharistie, die Heilige Kommunion. Sie will uns ja immer aufs Neue stärken, auf unserem Pilgerweg zum ewigen Leben. Während Taufe und Firmung nur einmal empfangen werden können, kann die Heilige Kommunion ja immer wieder empfangen werden. Und wir sollten sie häufig empfangen und wir sollten immer daran denken, welch großes Geschenk uns der Herr da gemacht hat.
Ein Sakrament.
Die notwendigen Gnaden, um in diesem Leben auf dem Pilgerweg zur ewigen Heimat entsprechend zu leben. Taufe schenkt uns ja die heiligmachende Gnade. Firmung schenkt uns helfende Gnade. Das Sakrament der Heiligen Kommunion, das Sakrament des Altares, die Eucharistie, schenkt uns immer aufs Neue helfende Gnade. Fülle der Gnaden empfangen wir in diesen Sakramenten und da können wir gar nicht dankbar genug sein. Sie stärken uns wirklich auf unserem Pilgerweg und sie helfen uns, dass wir so leben, dass wir einmal das ewige Ziel erlangen. Und keiner von uns weiß ja, wann er heimgerufen wird.
Das Sakrament der Eucharistie, also ein Sakrament, das wir jeden Tag alltäglich, also auch im Alltag täglich empfangen können und natürlich dies auch neu bewusst sein sollten, dass dies ja täglich genutzt werden kann als Stärkung für den Alltag.
Ja.
Gehen wir weiter im Katechismus. 1534. Zwei weitere Sakramente, die Weihe und die Ehe, sind auf das Heil der anderen hingeordnet. Durch den Dienst an anderen tragen sie auch zum eigenen Heil bei. Sie erteilen eine besondere Sendung in der Kirche und dienen dem Aufbau des Volkes Gottes.
Der Priester wird ja nicht für sich geweiht. Der Priester wird für andere geweiht. Er ist für andere da. Er soll anderen die frohe Botschaft verkünden, soll sie natürlich auch vorleben. Und er soll die Sakramente spenden. Für die anderen feiert er die Eucharistie. Für die anderen muss er da sein im Beichtstuhl. Für die anderen muss er da sein, wenn er das Sakrament der Krankensalbung spendet. Also es ist ein Sakrament für andere. Also Priester wird man nicht für sich geweiht. Das darf man nie daran denken. Und es ist auch nicht so, dass einer von sich aus sozusagen sagt, ich muss geweiht werden. Es ist schließlich die Kirche, die letztendlich sagt, dich weihen wir, oder zu einem anderen, dich weihen wir nicht. Das ist ja manchmal auch etwas, wo gar nicht so leicht ist, für einen Bischof zu entscheiden, ob einer geeignet ist oder ob einer nicht geeignet ist. Das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Wir haben schon Dinge erlebt, wo ein Bischof gesagt hat, den kann ich nicht weihen. Das sind solche Umstände da, das geht nicht. Weißt du, so ein Fall? Und der ging dann zu einem Missionsbischof, wurde dort geweiht. Der Bischof hat notwendig Priester gebraucht. Der hat ihn geweiht und es ist ein glänzender Missionar geworden. Der hat also so viel bewegt und so viel bewirkt für andere Dasein. Aber wie gesagt, wir können uns nicht selber dieses herausnehmen, sondern die Kirche ist es, die letzten Endes dann die Berufung ausspricht, für andere. Für andere, das ist auch im Sakrament der Ehe so. Ein Partner nimmt den anderen mit und die Eltern, sie prägen ihre Kinder, sie nehmen sie mit auf den Weg zum Himmel oder eben auch nicht. Das ist die andere Seite. Also für andere, hineingesandt in diese Welt. Diese Sakramente, die stärken uns, aber davon werden wir ja noch sprechen.
Also darf man auch bei der Ehe den Horizont ruhig weiter nehmen und nicht nur als Sakrament für den Partner sozusagen, als Weihe für den Partner, sondern in die Familie hinein und natürlich auch darüber hinaus.
Auch in die Welt.
Auch in die Welt.
Auch ja. In die Welt. Es wird ja
ein wichtiger Aspekt.
Bei der Trauung selber wird das Brautpaar gefragt, seid ihr bereit, in Kirche und Welt euren Dienst zu erfüllen?
Gut, wir gehen weiter im Katechismus, der Abschnitt 1535. In diesen Sakramenten können jene, die durch die Taufe und die Firmung zum gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen geweiht worden sind, noch besondere Weihen empfangen. Wer das Weihesakrament empfängt, wird geweiht im Namen Christi, die Kirche durch das Wort und die Gnade Gottes zu weiden. Auch die christlichen Eheleute werden in den Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein eigenes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht.
Ja, das ist etwas sehr Entscheidendes, dass die Priester geweiht werden, dass die Eheleute im Sakrament der Ehe besonders geheiligt werden für ihr gemeinsames Leben. Das sind große Dinge und es wird heute oft viel zu wenig geschätzt, gerade das Sakrament der Ehe, aber da werden wir auch noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Aber wir müssen auch sehen, dass eben das Weihesakrament einen doch in einen besonderen Dienst hineinnimmt, den er auszuüben hat und wo er eine Verantwortung auch letzten Endes hat, eine schwere Verantwortung.
Dann beginnen wir jetzt mit dem Artikel 6, das Sakrament der Weihe, Abschnitt 1536. Die Weihe ist das Sakrament, durch welches die Sendung, die Christus seinen Aposteln anvertraut hat, in der Kirche weiterhin ausgeübt wird, bis zum Ende der Zeit. Sie ist somit das Sakrament des apostolischen Dienstes. Sie umfasst drei Stufen, den Episkopat, den Presbyterat und den Diakonat.
Also die Fülle des Priestertums hat der Bischof. Das ist der Episkopat. Das wäre die Fülle. An der Fülle hat teil der Presbyterat. Das heißt also die Priesterweihe. Das ist immer Teilhabe an den Aufgaben des Bischofs. Also der Bischof hat das Amt in Fülle. Der Priester ist Teilhaber. Und dann der Diakon ist wiederum Teilhaber. Aber es ist also sozusagen eine Stufenordnung, eine Rangordnung hier gegeben. Der Diakon, der ist dazu befähigt, dass er predigt. Der ist dazu befähigt, dass er das Sakrament der Taufe spendet. Also er kann vieles tun, aber anderes ist ihm vorbehalten. Also kann er nicht tun, zum Beispiel nicht die Heilige Messe feiern, zum Beispiel nicht das Bußsakrament spenden, zum Beispiel nicht die Krankensalbung spenden. Aber ein Priester kann auch nicht andere zum Priester weihen. Ist also auch nicht möglich. Also gibt es da immer Grenzen und die Fülle des Amtes, wie gesagt, hat dann der Bischof. Drückt sich ja dann auch in der Weihe aus, also im ganzen Ritus der Weihe. Wenn ein Bischof geweiht wird, das hat also schon noch eine stärkere Note, als wenn eine Priesterweihe stattfindet.
Erstens, warum wird dieses Sakrament Ordination genannt? Abschnitt 1537. In der römischen Antike bezeichnete das Wort Ordo zivile Körperschaften, vor allem die Körperschaft der Regierenden. Ordinatio bedeutet die Eingliederung in einen Ordo. In der Kirche gibt es Körperschaften, die von der Überlieferung im Anschluss an die Heilige Schrift von alters her auf Griechisch taxeis, auf Lateinisch ordines genannt werden. So spricht die Liturgie vom Ordo Episcoporum, vom Ordo Presbyterorum und vom Ordo Diaconorum. Auch weitere Gruppen werden als Ordo bezeichnet, wie der Katechumenen, die Jungfrauen, die Ehegatten und die Witwen.
Das ist jetzt also eine Erklärung der Bezeichnung Ordo und Ordination. Ordination, das heißt, da aufgenommen werden in einen bestimmten Stand. Das Wort Ordination kennt man ja auch in der evangelischen Kirche. Wenn ein evangelischer Pfarrer in sein Amt eingeführt wird, dann wird er ordiniert. Da geschieht auch eine Handauflegung, also eine Ordination. Jetzt bei uns ist es so, dass jetzt hier verschiedene Stände gemeint sind, auch mit dem Ordo. Also die Bischöfe, die Priester, die Diakone, dann die Katechumenen, die haben ja auch nicht die Taufe empfangen, die Katechumenen, die Jungfrauen. Das war in der Kirche ein eigener Stand. Wir haben das ja in den Ordensfrauen. Das sind Jungfrauen. Aber es gibt heute auch wieder, mehrfach haben wir das schon erlebt, eine sogenannte Jungfrauenweihe, wo sich Frauen ganz dem Herrn weihen, ohne in einen Orden einzutreten. Also die in der Welt leben, aber jungfräulich sein wollen und jungfräulich leben wollen und in einer ganz besonderen Brautschaft dem Herrn verbunden sein wollen. Dann die Ehegatten, die Witwen. Die Witwen, das ist etwas, was in der Kirche immer eine große Rolle gespielt hat, die Sorge für die Witwen, aber auch die Witwen als besondere, als Menschen, die sich ganz besonders dem Gebet gewidmet haben und auch der Fürsorge für die Kranken, für die Armen. Der Stand der Witwen, der war immer sehr hoch angesehen. Wir kennen das heute nicht mehr in dem Maß. Ich glaube, da müssen wir uns auch wieder einmal Gedanken machen. Aber die Jungfrauenweihe, das ist etwas, was nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ähnlich wie das ständige Diakonat, neu entdeckt worden ist. Bei den Witwen, meine ich, sind wir noch nicht so weit.
Jetzt leben wir natürlich in einer Gesellschaft, wo es immer mehr Singles gibt. Jetzt werden hier die Jungfrauen genannt und Sie haben auch schon die Jungfrauenweihe angesprochen. Gibt es auf der männlichen Seite da etwas, was dem gleichziehen würde, ohne dass man jetzt in einen Orden geht?
Da ist mir jetzt gar nichts bekannt. Da ist mir jetzt nichts bekannt, da bin ich jetzt überfragt.
Gut, dann gehen wir weiter und nehmen die Frage einfach mit hinein in die kommende Sache. Ich denke, das ist natürlich eine große Sache unserer Zeit, dass es immer mehr Alleinstehende gibt, Singles, und dass man auch da einen Weg der Berufung finden muss für diese Menschen.
Ja, das kann man durchaus sagen.
Entweder, dass sie neu die Ehe entdecken oder dass sie wirklich eine Berufung vor Gott finden und einen Weg dann auch in der Kirche, in diesen Ständen, die wir hier ja auch dann haben.
Ja, das ist auch ein Gedanke, den man durchaus verfolgen sollte.
Gehen wir weiter im Katechismus mit der Nummer 1538. Die Eingliederung in eine dieser Körperschaften der Kirche geschah durch einen Ritus, Ordinatio genannt, einen liturgischen und religiösen Akt, der eine Weihe, eine Segnung oder ein Sakrament sein konnte. Heute wird das Wort Ordinatio dem sakramentalen Akt vorbehalten, der in die Körperschaft der Bischöfe, der Priester und der Diakone eingliedert. Es geht über eine bloße Wahl, Bestimmung, Delegation oder Einsetzung durch die Gemeinschaft hinaus. Denn er verleiht eine Gabe des Heiligen Geistes, die eine heilige Gewalt auszuüben gestattet, die nur von Christus selbst durch seine Kirche verliehen werden kann. Die Ordination wird auch Weihe genannt und sie besteht in einer Aussonderung und Einsetzung zum Dienst an der Kirche, die Christus selbst vornimmt. Die Handauflegung durch den Bischof und das Weihegebet bilden das sichtbare Zeichen dieser Konsekration.
Da ist jetzt einiges angesprochen. Also der Ritus ist notwendig, um aufgenommen zu werden. Das kann jetzt eine Weihe sein, eine Segnung. Eine Weihe ist Bischofsweihe, eine Weihe ist Priesterweihe, eine Weihe ist Diakonatsweihe. Aber dann gibt es auch andere Formen, zum Beispiel, wenn jemand Abt wird. Ein Abt wird ja nicht in dem Sinn, empfängt keine höhere Weihe. Ein Abt ist ein Priester, der eine besondere Aufgabe innerhalb seines Klosters übernimmt. Das wäre dann, müsste man sagen, eine Segnung, die er empfängt. Es ist also kein Sakrament.
Da habe ich eine Frage dazu. Wir vermischen das Wort Weihe und Segnung ja sehr oft. Man sagt ja, man spricht ja auch von einer Altarweihe.
Ja, Altarweihe, das ist natürlich, ein Altar wird nicht nur gesegnet, ein Altar wird geweiht, er wird konsekriert. Das ist ja ein ganz großer Akt, wenn ein Bischof einen Altar konsekriert. Da werden ja, der wird gesalbt und da werden Feuer entzündet und er wird mit Weihrauch umringt. Also da gibt's, und er wird, ja, das ist also ein großer Ritus, der vollzogen wird, wenn ein Altar geweiht wird, konsekriert wird. Da werden die Reliquien eingesenkt. Also das ist eine große Sache. Und da muss man den Altar natürlich immer auch sehr hoch schätzen. Man hat ja da manchmal schon ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit, wo man manche Altäre einfach so hinausgeworfen hat. Ich kann mich an irgendeine Pfarrei erinnern, da stand jahrelang der Altar draußen im Freien, weil man nicht gewusst hat, was man mit dem anfangen soll, weil man eine neue Lösung für den Altarraum gefunden hat. Da stellt sich schon die Frage, wie gehen wir mit heiligen Dingen um?
Gibt es andere Dinge, Gegenstände, die geweiht werden und nicht nur gesegnet oder
ja,
nicht
Kirche. Gesegnet?
Die Kirche.
Die Kirche, wenn eine neue Kirche in Dienst genommen wird, dann wird sie geweiht, wenn wird sie vom Bischof geweiht, in einem ganz feierlichen Akt wird auch gesalbt, der mit Weihwasser besprengt, wird ein großes Kreuz in die Kirche, ein Aschenkreuz hineingemacht und da schreibt der Bischof dann mit seinem Stab das lateinische Alphabet hinein und das griechische Alphabet und also das ist ein großer Ritus, der da vollzogen wird, wo eine Kirche in Dienst genommen wird, geweiht wird, konsekriert wird. Also an 12 Stellen wird sie gesalbt, das ist natürlich das Fundament der Apostel. Also das ist ein großer Ritus und natürlich muss man sich jetzt fragen, es bestehen ja gegenwärtig in manchen Diözesen bereits die Entwicklung dahingehend, dass Kirchen in einen, ja, sozusagen entsakralisiert werden, also ihrer Sakralität enthoben werden, wo sie Kaufhäuser werden oder sonst irgendwas. Turnhallen, was weiß ich. Jedenfalls ist man gegenwärtig am Überlegen, wie macht man denn das überhaupt, dass etwas wieder aus dem sakralen Raum herausgerudert, profaniert wird. Ein Bischof in Deutschland hat, glaube ich, vorgeschlagen, also grundsätzlich soll man diese Kirchen abreißen. Also nicht anderen Zwecken zuführen, denn das geht nicht. Ja, also da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das macht, wenn man auf der einen Seite mit einem so großen Aufwand etwas in den Heiligen Dienst nimmt, dann kann man nicht so stillschweigend das Ganze dann einfach sozusagen umfunktionieren.
Dann gehen wir noch, ich habe das ja vorher gesagt, wir gehen da oft so gemischt damit um, vor allem einfach in der Sprachwelt benutzen wir das, die Worte Weihe und Segnung ganz unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Anlässe in der Kirche, wo also 15. August weiß ich, dass die Kräuterbuschen geweiht werden, spricht man davon, oder auch Lebensmittel, die man in die Kirche bringt und die werden gesegnet, aber nicht geweiht, oder?
Ja, ja. Das ist eine Segnung, die wenn
man,
da erfolgt.
Man spricht da ja oft zu Hause, wenn man dann Zopfbrot vor sich hat, dann heißt das ist ein Gweites.
Ja, ja.
Jetzt natürlich. Mal in meinem Schwäbisch.
Ja, natürlich. Das ist was Gweites.
Aber im Grunde sagt man damit, das ist eine gesegnete Speise.
Ja, das ist also, das hat den Segen empfangen. Und das ist dann auch herausgehoben aus allem und hat eine größere Bedeutung dadurch. Also wie bei den Kräuterbuschen, die Segnung am 15. August soll ja auch den Segen Gottes herabrufen auf diese Kräuter, die also besonders heilkräftig sind und so weiter.
Aber ist im Grunde keine Weihe, sondern eine Segnung?
Das ist eine Segnung, ja.
Gut.
Aber das ist bei der Fahrzeugsegnung und so weiter. Das ist ja immer wieder jetzt... In dieser Jahreszeit können Motorräder werden gesegnet. Also, wie gesagt, jetzt gerade Tiere werden gesegnet. Also am Segen fehlt es nicht.
Genau, aber man spricht eben fälschlicherweise zum Teil dann von einer Weihe und es ist in Wirklichkeit eine Segnung.
Ja, man ist da im Sprachgebrauch da etwas weitherziger, wie die Kirche das dann im Einzelnen sieht.
Genau. Gehen wir nach diesem kleinen Ausflug in die Weihe und Segnung zurück zum Katechismus, zum zweiten Abschnitt, das Sakrament der Weihe in der Heilsökonomie. Das Priestertum des Alten Bundes. Abschnitt 1539. Das auserwählte Volk wurde von Gott zu einem Reich von Priestern und einem heiligen Volk gemacht. Können wir nachlesen bei Exodus Kapitel 19, Vers 6. Doch innerhalb des Volkes Israel wählte Gott einen der 12 Stämme, den Stamm Levi, und sonderte ihn aus zum liturgischen Dienst. Gott selbst war das Erbteil der Leviten. Die ersten Priester des Alten Bundes wurden in einem eigenen Ritus geweiht. Sie wurden für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Können wir nachlesen bei Hebräer Kapitel 5, Vers 1.
Das war also nach dem Bundesschluss auf dem Sinai, wo Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Und nachher, da will er, dass die Israeliten einen hohen Priester haben, den Aaron, und die Priester, das sind die Söhne des Aaron. Sie stammen wie Mose aus dem Stamme Levi. Der Stamm Levi ist also da schon besonders hervorgehoben worden. Und dieser Stamm Levi hat dann in der Zukunft zu sorgen für das heilige Zelt. Solange die Wüstenwanderung war, hatten die Leviten, also die aus dem Stamme Levi, zu sorgen, immer für die Aufstellung des heiligen Zeltes, zu sorgen, dass die Opfer dargebracht werden. Es hat ja verschiedene Formen des Opfers gegeben. Rauchopfer, Brandopfer, Speiseopfer. Und später ist es dann, zur Zeit Salomos dann, da ist es dann im Tempel geschehen. Und im Tempel hatten die Leviten ihren Dienst, wurden eingeteilt. Und die Nachkommen des Aaron waren ja dann immer, aus denen sind die hohen Priester genommen worden, und das waren dann auch die Priester, die den Dienst am Altar zu versehen hatten. Also sie waren schon herausgenommen. Die Leviten waren ja von vielen Diensten befreit, zum Beispiel vom Kriegsdienst. Die Leviten, die haben nicht mitkämpfen brauchen, waren also schon herausgehoben.
Der nächste Abschnitt, 1540. Dieses Priestertum, das eingesetzt wurde, um das Wort Gottes zu verkünden und durch Opfer und Gebet die Gemeinschaft mit Gott herzustellen, war jedoch nicht imstande, das Heil zu bewirken. Die Opfer mussten unablässig wiederholt werden und konnten nicht eine endgültige Heilung herbeiführen. Erst das Opfer Christi sollte dieses vollbringen.
Die Opfer, unablässig sind Opfer dargebracht worden. Wir hören ja immer wieder in der Heiligen Schrift davon, von den Opfern, die dargebracht werden. Dargebracht werden, um Gott zu loben, um Gott zu preisen, um ihn zu bitten, auch um Sühne zu leisten. Wenn Sie zum Beispiel an das Buch der Makkabäer denken, das sammelt der bei den Soldaten, sammelt beim Volk Israel, damit man im Tempel von Jerusalem ein Sühnopfer darbringt, weil manche Soldaten eben Amulette getragen haben und damit bekundet haben, dass sie ihrem einen und wahren Gott nicht treu gewesen sind. Es sind also immer verschiedene Art von Opfern dargebracht worden, und wir hören ja auch im Neuen Testament davon, wie da Opfer dargebracht werden. Denken Sie nur an Zacharias. Wir haben das Fest Maria Heimsuchung gerade gefeiert. Da haben wir ja die Geschichte wunderbar vor uns, wo der Zacharias im Tempel da ist und beim Opfer assistiert. Und dann kommt der Engel und sagt ihm, dass seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen wird. Wo Zacharias wie vom Schlag gerührt ist und er kann von da an nicht mehr reden. Also da ist direkt die Rede von dem Opfer, das dargebracht wird. Diese Opfer, die haben stattgefunden bis zum Jahre 70 nach Christus. Also bis zum Jahre 70, dann war die Einnahme Jerusalems durch die Römer, die Zerstörung des Tempels, und von diesem Augenblick an gab es bei den Juden keine Opfer mehr. Es wurden keine Tiere mehr geschlachtet. Es wurden keine Tieropfer, ich meine, vorher waren ja verschiedene Tieropfer auch. Denken Sie nur an die Darstellung Jesu im Tempel, wo der heilige Josef zwei Tauben mitbringt, das Opfer der armen Leute. Also es wurden immer Tiere auch geopfert. Denken Sie nur an den, wie Jesus die Händler aus dem Tempel hinaustreibt. Die einen haben Geld umgetauscht, die anderen haben dort eben Kälber gekauft, die haben Tiere gekauft, um sie dann zum Opfer zu bringen. Mit dem Jahre 70 hört es auf und nachher gibt es keinen Tempel mehr, gibt es keine Opfer mehr, und die Juden versammeln sich von daher nur mehr in den Synagogen. Und natürlich gibt es bei uns also auch keine blutigen Opfer. Das Opfer, das wir da bringen, ist ein reines, unblutiges Opfer. Es ist der Herr selber in der Heiligen Messe.
Abschnitt 1541. Die Liturgie der Kirche erblickt jedoch im Priestertum Aarons und im Dienst der Leviten sowie in der Einsetzung der 70 Ältesten Vorzeichen des geweihten Priestertums des neuen Bundes. So betet die Kirche im lateinischen Ritus bei der Weihe von Bischöfen in der Weihepräfation. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, durch das Wort deiner Gnade hast du der Kirche ihre Ordnung gegeben. Von Anfang an hast du das heilige Volk der wahren Kinder Abrahams auserwählt. Du hast Vorsteher und Priester eingesetzt und dein Heiligtum nie ohne Diener gelassen.
Ja, die haben eine große Rolle gespielt im Alten Bund. Die Priester, die Leviten, das waren schon herausgehobene Leute. Der hohe Priester, denken wir an Eli, bei dem Samuel war, denken wir natürlich dann bei der Verurteilung Jesu, wo der hohe Priester auch eine große Rolle spielt, Kaiaphas. Also sie sind herausgehoben. Gott und Vater, das ist also das Gebet, das bei der Bischofsweihe gesprochen wird. Du hast Vorsteher und Priester eingesetzt und dein Heiligtum nie ohne Diener gelassen. Natürlich könnte man hinzufügen, es waren nicht immer alle Diener gleich gut und gleich tüchtig. Aber das können wir aus der Kirchengeschichte ebenfalls sagen.
Abschnitt 1542. Bei der Priesterweihe betet die Kirche. Herr, heiliger Vater, im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles.
Da wird die ganze Heilsgeschichte sozusagen lebendig. Mose und Aaron. Aaron, der erste hohe Priester, er hat eine ganz besonders große Verantwortung zu tragen gehabt. Und wir wissen ja, dass er zunächst einmal dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Er hat ja das goldene Kalb machen lassen. Aber es kam zur Besinnung. Es kam zur Reue, zur Umkehr. Und dann hat Mose neben Aaron eben die Söhne Aarons berufen. Da ist dann auch die Rede von den 70 Männern. Das war der Schwiegervater des Mose, der gesagt hat, du kannst doch nicht alles allein machen. Du brauchst doch Helfer. Du musst es einteilen. Du bist Tag und Nacht beschäftigt, Streit zu schlichten, irgendwelche Notlagen zu lösen. Das kannst du doch nicht allein bewältigen. Und er rät ihm dann, das Volk einzuteilen und da über die einzelnen Gruppen dann immer einen zu bestellen, einen Ältesten. Und es waren dann 70. Übrigens war das ja dann auch die Zahl der Kardinäle, die einen Papst wählen durften, jetzt durch Jahrhunderte hindurch. Erst später, in jüngster Zeit, Papst Paul VI. Hat dann die Zahl der Kardinäle vergrößert. Und sie sind dann also bis auf 120 ja noch weiter hinauf gewachsen. Ich weiß nicht, wie viel gegenwärtig wären, um einen Papst zu wählen. Ich glaube, es bei 100, weil die Altersgrenze ja dann 80. Gesenkt worden ist. Also früher hat man wählen können, solange man gelebt hat. Und jetzt kann man ja nur noch wählen bis zum 80. Lebensjahr. Wobei man denken muss, dass heute Leute mit 85, mit 90 oft geistig noch so beweglich sind, dass die also durchaus das tun könnten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da sehen wir, den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters. Das greift das Gebet bei der Priesterweihe auf, weist darauf hin und damit auch, dass auch der Priester sozusagen Anteil hat an dem Amt des Bischofs. Also der Bischof ist sozusagen jetzt gesehen als in der Nachfolge Aarons.
Abschnitt 1543. Und im Weihegebet bei der Diakonenweihe bekennt die Kirche, allmächtiger Gott, deinem Namen zu dienen, hast du das dreifache Dienstamt gestiftet und ausgestattet mit heiligen Gaben, wie du schon im Anfang die Söhne des Levi zum Dienst am ersten heiligen Zelt dir erwählt hast.
Ja, das dreifache Dienstamt, die Diakone, das ist also der unterste Rang. Und früher war es ja so, wenn der Bischof angezogen wurde, dann hat er also zunächst angelegter Schultertuch, dann die Albe. Und dann kam, jetzt weiß ich nicht, da müsste die Stola gekommen sein. Und dann kam darüber die Dalmatik, also das Gewand des Diakons, um zu zeigen, Bischof, du bist auch Diakon. Du bist auch in besonderer Weise einer, der für die Armen, für die Kranken, für die Notleidenden zu sorgen hat. Diakon ist der seit der frühen Kirche, der ganz besonders sich dieser Menschen annehmen soll. Und der Bischof also ist auch Diakon. Und dann darüber wurde erst das Messgewand angelegt. Und natürlich dann die Mitra aufgesetzt. Mitra, das zeigt dann, er ist Bischof, und das Brustkreuz und dann der Stab. Also da ist schon im Ansehen ausgedrückt worden, er ist Diakon, Priester und schließlich Bischof. Also er hat die Fülle des Amtes.
Katechismus bei Radio Horeb. Wir haben heute das Kapitel angefangen, die Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft. Unser Referent ist Dekan Ludwig Gschwind und wir haben eine erste Hörerin. Herzlich willkommen in der Katechismus-Sendung. Guten Tag. Da müssen wir nochmal.
Ist doch geweiht.
Hallo, beginnen Sie nochmals mit Ihrer Frage.
Ich wollte mal fragen, Herr Weihwasser ist doch geweiht.
Ja, Weihwasser, das wird gesegnet.
Gesegnet auch?
Ja, freilich wird das gesegnet. Also wissen Sie, wie soll ich sagen, kann man auch sagen, geweiht. Natürlich kann man sagen, darum sagt man ja Weihwasser.
Mhm.
Aber nicht in diesem, ja, wie zum Beispiel der Kirche geweiht wird.
Mhm. Und dann ist es auch mit den Sakramentalien so, dass die nur gesegnet sind und nicht geweiht.
Ja, so würde ich sagen.
Ja, aha.
Vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, ich wollte mal wissen, hat es dann die gleiche Kraft gegen das Böse, ob das eine Weihe ist oder eine Segnung?
Freilich, das ist ja der Segen, der das bewirkt.
Mhm. Ja, das wollte ich wissen.
Ja, das ist...
Dankeschön für Ihren Anruf. Wiederhören. Wir haben eine weitere Hörerin. Guten Tag, Frau Seidel.
Ja. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Sie, Gott.
Ich habe fast die gleiche Frage wie meine Vorgängerin. Was Weihe oder Segnung, wenn ich zum Beispiel jetzt auf eine Wallfahrt und da heißt es immer, die Andachtsgegenstände waren geweiht, sind die geweiht oder gesegnet?
Ja, die sind gesegnet, aber wir sprechen von geweiht. Also wissen Sie, Priesterweihe, das ist was anderes. Oder Altarkonsekration oder Kirchen. Also wissen Sie, es ist ja ganz, wie soll ich sagen, das ist halt ein viel stärkerer Akt noch.
Ja, das verstehe ich. Und dann, wenn Sie haben einen Rosenkranz, wenn ich einen neuen kaufe und die tue ich dann im Pfarrer noch, der wird auch nur gesegnet, oder?
Ja, sicher, der betet drüber und der besprengt ihn mit Weihwasser, ja, und der segnet ihn.
Ja, weil man hat gesagt, no, Andachtsgegenstände werden geweiht.
Er wird geweiht, aber wie gesagt, das ist eine Segnung, die da vollzogen wird. Weil es ist auch dieses, da gibt es eine, wo die Dinge drinstehen, das nennt man Benediktionale. Das heißt also eine Sammlung der Segensgebete.
Das Gute verstehe ich jetzt. Und auch die Kerzen an Lichtmess, die werden auch nur gesegnet, oder?
Bitte?
Die Kerzen zum Beispiel.
Ja, natürlich, das sind alles das Segnungen. Alles Segnungen, die im Ablauf des Kirchenjahres erfolgen.
Das wäre jetzt meine Frage. Ich bedanke mich aufs Herzlichste.
Dankeschön für Ihren Anruf und einen schönen Nachmittag noch. Also da besteht doch Klärungsbedarf, dass praktisch Gegenstände nicht geweiht werden, außer es ist eine Kirche oder ein Altar.
Ja, das ist also, es hat einen ganz anderen Rang noch.
Ja, wir haben noch zwei Abschnitte, die nehmen wir noch herein in die Sendung. Es geht um das einzige Priestertum Christi, Abschnitt 1544. Alles, was das Priestertum des Alten Bundes im Voraus bezeichnete, findet in Jesus Christus, dem einen, Mittler zwischen Gott und den Menschen, seine Vollendung. Melchisedek, Priester des höchsten Gottes, wird von der christlichen Überlieferung als ein Vorausbild des Priestertums Christi angesehen, des einzigen hohen Priesters nach der Ordnung Melchisedeks. Christus ist heilig, unschuldig, makellos und hat durch ein einziges Opfer die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt, nämlich durch das einmalige Opfer seines Kreuzes. Die Bibelstellen sind nachzulesen im größten Teil im Hebräerbrief.
In den Kirchen der Barockzeit, da finden wir ja sehr häufig den Melchisedek dargestellt. Melchisedek, dieser Priesterkönig von Jerusalem. Also im Alten Bund, da spricht ja der König, da spricht ja Abraham von diesem Mann, Abraham, der mit dem Melchisedek da zusammenwirkt, und Melchisedek, der dann ein Opfer darbringt, und zwar Brot und Wein. Das ist also eine Vorläuferstellung für Jesus Christus, der beim letzten Abendmahl dann auch Brot und Wein nimmt. Aber die Vollendung seines Opfers, die wird natürlich am Kreuz, findet am Kreuz statt. Und das dürfen wir ja nie vergessen. Und der Hebräerbrief, der weist da sehr deutlich darauf hin, dass Jesus ein einziges Opfer dargebracht hat, aber auch ein einzigartiges. Unschuldig, heilig, makellos hat er durch ein einziges Opfer die geheiligt und für immer zur Vollendung geführt.
Abschnitt 1545. Das Erlösungsopfer Christi ist einmalig und wurde ein für alle Mal vollzogen. Und doch wird es im eucharistischen Opfer der Kirche gegenwärtig. Das Gleiche gilt vom einzigen Priestertum Christi. Es wird durch das Amtspriestertum gegenwärtig gemacht, ohne dass dadurch der Einzigkeit des Priestertums Christi Abbruch getan würde. Und deshalb ist allein Christus wahrer Priester, die anderen aber sind seine Diener. Dieser Satz ist nach Thomas von Aquin aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 4.
Ja, wenn der Priester am Altar steht, dann handelt er in persona Christi. Das heißt, er stellt gewissermaßen Christus dar. Und deshalb wird der Priester ja sozusagen zugedeckt. Der Mensch, der da am Altar steht, der wird ja zugedeckt. Der zieht die Albe an, der zieht das Messgewand an. Also da geschieht schon äußerlich etwas, dass der völlig verändert wird. Der wird ein anderer, der also jetzt da sozusagen im Auftrag des Herrn handelt, der die Worte spricht, die der Herr spricht.
Diese beiden Abschnitte, die wir jetzt eben noch gehört haben, die stellen wirklich die Einzigartigkeit des Priestertums Christi heraus und die Teilhabe praktisch, die wir heute, die Priester heute daran haben können, aber auch macht diese Bibelstelle die Stellvertretung Christi sehr deutlich. Dekan Gschwind,
ja.
Soweit vielen Dank für Ihre Erklärungen,
ja.
Erläuterungen für heute. Wir machen an dieser Stelle dann nächste Woche auch am Dienstag wieder weiter. Es soll dann um die zwei Arten der Teilhabe an dem einen Priestertum Christi gehen. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung noch den Segen geben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.